Spannend, aber halt auch jetzt zum Beispiel die Bezeichnung Zitronenaroma, wenn jetzt zum Beispiel stehen würde natürliches Zitronenaroma, immer wieder beim Thema von vorher. Ich glaube, das würden viele Verbraucher positiver erachten, als wenn jetzt draufsteht Zitronenaroma.
Ja.
Also ich wäre jetzt auch nicht zwangsläufig draufgekommen, dass wenn Zitronenaroma steht, dass es dann wirklich aus der Zitrone kommt.
Ja, also wenn natürlich dabei steht, dann ist das ein Stoff, der ist bioidentisch zu dem, was in der Natur kommt. Also deswegen natürlich, aber es ist halt, ja, das ist der Unterschied. Und das ist, eigentlich ist das halt auch Verbrauchertäuschung und sollte nicht sein.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Ich finde es auch interessant, wie viel zwischen den Zeilen du für den Leuten immer mitgibst. Und wer das nochmal in Ruhe nachlesen möchte, den Artikel verlinken wir auch unter dieser Episode. Ich glaube, das ist auch schnell einfach gesunde.de/gesunde-ernährung. Noch was? Ja, bevor wir zum Ende kommen, wir haben jetzt mal die wichtigsten Sachen angesprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was zum Thema passt oder gerne raushauen möchtest?
Ja, halt, da bin ich in dem Artikel auch noch drauf eingegangen, und zwar beim Thema Zusatzstoffe. Das sind generell auch nochmal ein sehr großes Thema. Und sehr spannend dabei ist, dass es halt auch einfach sehr viel, es gibt mehr Stoffe, die nicht deklarationspflichtig sind, als Stoffe, die deklarationspflichtig sind. Und es gibt halt auch zum Beispiel bei den Zusatzstoffen eine Entwicklung, also eben. Kein Mensch und auch kein Konzern hat Interesse daran, negativ in der Presse aufzutauchen. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Stoff in Verruf gerät, als zum Beispiel Zucker ist schlecht, so ich stelle jetzt einfach mal die Aussage in den Raum. Und jetzt gibt es halt Lebensmittelhersteller, die zum Beispiel nur Süßgetränke verkaufen und Zucker ist ja jetzt auf einmal schlecht. Und es hat zum Beispiel dazu geführt, dass in den meisten Süßgetränken Zucker durch Glucose-Fructose-Sirup ausgetauscht wurde. Und man hat halt festgestellt, dass das nochmal deutlich schlechter ist für den Körper, weil es ein Einfachzucker ist. Das heißt, der Zucker ist sofort resorbierbar vom Körper, lässt den Blutzucker noch viel schneller ansteigen als normaler Haushaltszucker. Und er ist weniger süß. Das heißt, damit die Limonade gleich süß ist, brauche ich mehr davon. Und das wäre jetzt halt zum Beispiel mal ein Beispiel dafür, wie dieser Trend von dem cleanen Label auf dem Lebensmittel halt dazu geführt hat, dass halt was verschlimmbessert wurde. Oder wenn jetzt Glutamat in Verruf gerät, dann wird halt einfach mit Hefeextrakten gearbeitet oder mit anderen Stoffen, die dann gar nicht mehr auf dem Label auftauchen müssen. Das ist vielleicht
Nochmal.
ein Thema für sich. Ja. Ich denke, da können wir an anderer Stelle auch nochmal drauf eingehen.
Da können wir gerne auch jetzt das Thema jetzt aufgreifen und wir machen dann einfach zwei Episoden draus. Ich finde es ganz interessant, gerade beim Thema Zucker, weil du schon mal genannt hast, als Beispiel. Es gibt 20 verschiedene Bezeichnungen für Zucker oder Saccharose oder ähnliche Sachen wie High Fructose Corn Syrup. Und da den Überblick zu behalten als Endverbraucher, wenn du nicht gerade Chemie studiert hast oder Lebensmittelchemie, das ist nahezu unmöglich. Oder wie du sagst, Glutamat, Hefeextrakt, Klassiker. Fallen dir noch so ein paar prominente Beispiele ein, die einfach schön Färberei ist?
Ja, halt auch zum Beispiel das Stichwort natürliche Aromen. Also der Unterschied zwischen einem natürlichen und einem künstlichen Aroma ist, ja, das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Das eine ist halt ein naturidentisches Aroma. Das heißt, es kommt so in der Natur auch noch vor und wird dann halt einfach chemisch nachgebildet. Und dann steht halt drauf natürliches oder naturidentisches Aroma. Und es, wenn jetzt draufsteht künstliches Aroma, dann kann es halt auch sein, dass das ein Molekül ist. Das schmeckt jetzt nach Erdbeere, aber das kommt jetzt so in der Natur nicht zwangsläufig vor. Eins der bekanntesten Beispiele in dem Bereich ist wahrscheinlich das Vanillin. Also Vanillin ist Vanille-Aroma. Und wie das wurde früher sehr häufig in Babynahrung verarbeitet. Mittlerweile darf man das nicht mehr. Und zum Beispiel unsere Generation oder auch meine Generation, wir wurden noch sehr stark auf dieses Vanillearoma geprägt. Und Vanille ist ja ein sehr teures Produkt, also wenn man jetzt echte Vanille hat. Und dieses Vanillin hat man im Schöpfwasser von Zeitungspapier entdeckt dann. Was halt dann deutlich günstiger ist und ja.
Ja, so quasi ein Nebenprodukt bei der Holz- und Papierverarbeitung.
Ja. Oder was ich auch noch in dem Zusammenhang eine spezielle Aussage finde, ist, wenn ich jetzt Joghurt kaufe, also jetzt zum Beispiel, wo ich bin jetzt vor kurzem wieder nach Deutschland gezogen und in der Schweiz gab es genau noch irgendwie ein oder zwei Joghurtsorten, die ohne Aroma hergestellt wurden. Das heißt, wenn ich da einen Erdbeerjoghurt gekauft habe, dann war da Joghurt, Erdbeeren und ein bisschen Zucker drin und ein bisschen Zitronensaft und das war der Joghurt. Und jetzt kann sich der Hörer oder der Zuschauer gern mal die Mühe machen und macht sich mal auf den Weg in den nächstgrößeren Supermarkt und schaut mal, wie viele Sorten Erdbeerjoghurt es da gibt. Und dann lest mal das Kleingedruckte und schaut mal, in welchem Joghurt überhaupt noch irgendwas aus einer Erdbeere drin ist. Und wenn man wenn die Lebensmittelindustrie jetzt mit sowas konfrontiert wird, dann kommt oft einfach so die Aussage, ja, es gibt ja gerne genug Erdbeeren, um die Nachfrage nach Erdbeerjoghurt zu decken. Das heißt, in einem Erdbeerjoghurt sind oft auch einfach zum Beispiel gefärbte Apfelstückchen drin und Erdbeeraroma. Und ja, aber so, wenn es halt nicht genug Erdbeeren gibt, um jeden Menschen auf der Welt mit Erdbeerjoghurt zu versorgen, dann müsste es halt einfach auch, sagen wir mal, weniger Erdbeerjoghurt im Verkauf geben.
Ja.
Ja, und das ist wirklich erschreckend, wenn man sich dann mal die Mühe macht und hat ein Regal, in dem stehen 20 Sorten Erdbeerjoghurt. Und wenn man Glück hat, dann sind vielleicht in zwei Joghurts ist kein Erdbeeraroma drin, wenn man das überhaupt noch findet. Und das finde ich eine bedenkliche Entwicklung. Und es geht auch darum, dass uns das ja ein Leben lang begleitet. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern Babynahrung im Glas gekauft haben, dann werden wir von Kindesbeinen an, dann gibt es diese Babynahrung, also diese Fläschchen, diese Ersatzmilch oder wie auch immer man das nennt, also Babynahrung, dann gibt es dann irgendwann die Gläschen und so werden wir eigentlich unser ganzes Leben lang auf einen bestimmten Geschmack geprägt. Und das führt halt auch einfach dazu, dass wir das halt auch einfach gezielt haben möchten. Also das ist ja dann für uns was Gutes, das erinnert uns ja halt einfach so an unsere Jugend, wie jetzt zum Beispiel bei uns dieses Vanillearoma. Das so, ja. Und es muss jetzt auch nicht, es geht auch nicht darum, irgendwie alles zu verteufeln. Aber es ist halt einfach die Frage, für was man es einsetzt, finde ich. Ich finde, wenn man es jetzt nur einsetzt, um gezielt einfach alles, was teuer ist, wegzurationalisieren, ja, dann finde ich das nicht gut, weil die Verbraucher zahlen ja im Endeffekt auch gutes Geld dafür. Der eine mehr, der andere weniger. Und ja.
Es ist auch schön, wenn sich die verschiedenen Lager dann die Verantwortung gegenseitig so rüberschieben. Ne? Der Verbraucher sagt, ja, ich möchte dem Hersteller vertrauen, dass das, was ich denke, was drin ist, auch wirklich drin ist. Der Hersteller oder die Industrie sagt, ja, aber es ist nicht genug für alle da und wir wollen, dass die Leute trotzdem das bekommen, was sie wollen, aber dann werden sie halt verarscht. Das ist genau, ja, hilft uns nicht weiter Und ich meine, klar kann man von der anderen Seite sagen, der Produzent soll uns bitte schön gescheite Produkte anbieten, aber wenn wir sehen, das funktioniert halt nicht immer oder die Gesetzgebung ist zu lasch, dann müssen wir halt einfach aufklären und dass die Endverbraucher, also wir, ein bisschen bewusster einkaufen, bewusster sich ernähren. Und es ist ja im Grunde auch das Ziel von deinen Inhalten hier gewesen, so die kleinsten gemeinsamen Nenner einer gesunden Ernährung. Es geht ja auch in die Richtung, zu wissen, was wo drin ist, auch Zusatzstoffe, zu wissen vielleicht, wo man verarscht wird und dann aus Rohzutaten möglichst viel selber herstellen. Da ist man schon mal auf einem sehr guten Weg. Heute vorhin das zum Thema Aromen gesagt hast, da würde ich gerne was hinzufügen. Das hatte ich zum Beispiel auch in meinem Studium. Ich hatte viel organische Chemie und wir haben in den Praktika dann teilweise auch einfach Aromastoffe künstlich hergestellt, dass wir mal wissen, wie das so funktioniert. Also so Lebensmittelchemie-Praxiskurs. Und es ist erschreckend, wie leicht bestimmte Aromastoffe hergestellt werden können im Labor. Gerade so Bananenaroma, Erdbeeraroma ist eigentlich sehr leicht. Also wer daheim ein Chemielabor hat, Bananenaroma ist im Grunde Butanol, Essigsäure und ein bisschen Salzsäure als Katalysator. Und das mischt man und erhitzt das ein bisschen und dann hat man Bananenaroma. Das ist eigentlich super einfach, erdbeerähnlich. Und was ein bisschen komplexer war in der Herstellung, waren so Sachen wie ätherische Öle oder Menthol oder Wintergrünöl. Da ist man schon mal einen Tag beschäftigt. Aber so Fruchtaromen sind eigentlich sehr, sehr einfach. Es sind einfach nur so Ester aus einem Alkohol und einer Säure. Und da muss man schon vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, da ist man dann wieder an dem Punkt, dass man Hersteller hat, dem man auch vertrauen kann, wenn man Aroma liest. Weil zum Beispiel das Fischöl, das ich nehme und das auch du gerade testest von einer norwegischen Firma, da steht zum Beispiel auch Zitronenaroma drauf und es hat auch ein Zitronenaroma, das Fischöl. Aber das ist halt ätherisches Öl aus der Zitrone. Und dass man dann, das ist nicht natürliches Zitronenaroma, das wäre dann höchstwahrscheinlich chemisch, sondern die schreiben wirklich einfach drauf, Zitronenaroma oder Extrakt aus der Zitrone. Das ist dann ein ätherisches Öl. Das sind dann so die Feinheiten, wo man auch die Unterschiede rauslesen kann. Ja.
Spannend, aber halt auch jetzt zum Beispiel die Bezeichnung Zitronenaroma, wenn jetzt zum Beispiel stehen würde natürliches Zitronenaroma, immer wieder beim Thema von vorher. Ich glaube, das würden viele Verbraucher positiver erachten, als wenn jetzt draufsteht Zitronenaroma.
Ja.
Also ich wäre jetzt auch nicht zwangsläufig draufgekommen, dass wenn Zitronenaroma steht, dass es dann wirklich aus der Zitrone kommt.
Ja, also wenn natürlich dabei steht, dann ist das ein Stoff, der ist bioidentisch zu dem, was in der Natur kommt. Also deswegen natürlich, aber es ist halt, ja, das ist der Unterschied. Und das ist, eigentlich ist das halt auch Verbrauchertäuschung und sollte nicht sein.
Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
Ja, was auch, weil du es gerade noch sagst, es geht auch zum Beispiel darum, wie wenn ich jetzt, ja, wie soll ich sagen, auch jetzt noch zum Thema Allergene, dass halt zum Beispiel so Zutaten wie jetzt Sellerie oder ja, auch zum Beispiel Soja oder Milch oder so, das muss ja als Allergen angegeben werden. Mhm. Und das hat halt auch zum Beispiel dazu geführt, dass man jetzt halt Sellerie häufig durch Pastinaken austauscht, um halt einfach möglichst nichts mehr auf dem Produkt angeben zu müssen.
Immer.
Ja, also eben, es gibt auch für, also auch gerade in der Lebensmittelbranche gibt es halt auch gezielt Produkte, die halt damit Werbung machen, dass halt, dass man davon nichts angeben muss. Also es wird halt genauso irgendein Brühenpulver verwendet, aber dieses Brühenpulver wurde praktisch so hergestellt, dass dann nichts mehr drin ist, was halt dem Endverbraucher erkenntlich gemacht werden muss. Und was ich auch noch ein spannendes Thema finde, ist, wenn sich jetzt jemand die Mühe macht und kocht wirklich alles frisch und verzichtet komplett auf Zusatzstoffe, dann ist es auch mittlerweile so, dass die Leute eher ablehnen. Also die finden es dann nicht so gut, weil sie das halt auch einfach nicht mehr in der Form kennen, wie wenn halt zum Beispiel noch ein bisschen was von diesem Produkt drin ist. Mhm. Und das finde ich halt auch spannend. Ja, halt, wenn ich hatte früher auch Bekannte, der war da halt recht radikal. Und wenn dann halt jemand sein Essen probiert, dann hat er gesagt, naja, das finde ich, schmeckt mir jetzt nicht so super, oder? Dann war der halt immer zutiefst traurig und beleidigt und so. Mhm. Deswegen finde ich halt auch generell so, wenn man das halt in einem vernünftigen Maß einsetzt, halt auch zum Beispiel wie jetzt in der Haushaltsküche. Ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn man irgendwie eine frische Knochenbrühe macht und dann schmeckt man das halt einfach noch ein bisschen ab. Und wenn man da jetzt zum Beispiel noch ein Stückchen Brühwürfel mit reingibt, dann ist das halt so. Also ich meine, das ist jetzt deswegen nicht zwangsläufig schlechter. Aber ich finde es halt schade, wenn man jetzt nur Wasser mit Brühwürfel aufkocht und hat dann das Gefühl, man isst irgendwas Tolles.
Mhm. Ja. Ja, prima. Guten alten Brühwürfel, ja.
Und ein anderes Thema sind halt eben die sogenannten Nicht-Zusatzstoffe. Das sind Stoffe, die müssen dem Endverbraucher gar nicht angegeben werden. Also allein bei Brot gibt es, soweit ich weiß, über 30 verschiedene sogenannte Nicht-Zusatzstoffe, die dem Verbraucher nicht offengelegt werden müssen. Unter anderem zum Beispiel Stoffe wie Gips oder auch zum Beispiel Cystein. Das ist auch für Vegetarier und Veganer interessant. Das ist ein Stoff, der wird aus häufig aus Hühnerfedern gewonnen. Kann man auch zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Und das sind halt Stoffe, die werden beigemengt, dass zum Beispiel der Teig nicht zu sehr an der Maschine kleben bleibt oder dass das Volumen von dem Produkt schöner wird. Und zum Teil sind die Dosierungen halt so gering, dass der Gesetzgeber dann halt im Endeffekt entschieden hat, dass das mir als Endverbraucher nicht angegeben werden muss.
Ja, lecker.
Oder ein schönes Beispiel sind auch noch sind, glaube ich, Rotalgen. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn man einen Eintopf abfüllen will. Dann muss man sich das so vorstellen, man hat jetzt einen riesigen Topf mit Eintopf. Und alles, was da an festen Bestandteilen ist, das würde ja durch die Schwerkraft am Boden sinken. Das heißt, in den ersten Dosen wäre das komplette Fleisch und das komplette Gemüse drin. Und in den restlichen Dosen wäre dann praktisch nur noch die Brühe drin. Und um das abfüllen zu können, wird dann dieses Produkt mit einer Alge geliert. Mhm. Und wenn das Produkt dann in der Dose nacherhitzt wird, um das Produkt haltbar zu machen, dann löst sich die Bindung von diesen Algen wieder auf. Aber faktisch ist die Alge ja drin. Mhm. Aber es muss nicht angeschrieben werden, sondern man sagt halt, das ist ein Stoff, den braucht man jetzt nur, um den Eintopf besser abfüllen zu können. Und nach dem Erhitzen ist ja die Bindung von diesem Stoff wieder passé. Aber faktisch ändert es ja nichts dran, dass halt dann in dem Eintopf Algen drin sind. Ja. Muss nicht zwangsläufig schlecht sein, aber mir schließt sich jetzt der Mehrwert nicht, warum man es nicht draufschreiben müsste.
Ja. Ja, die Zahl, die ich kenne bei den Nicht-Zusatzstoffen im Brot, die Zahl, ich habe es in 150, aber auch 30 ist schon zu viel. Und ich glaube, bei Brotbackmischungen ist es noch mal krasser als bei Mehl. Und bei Brot ist es noch mal krasser als bei Brotbackmischungen. Das ist auf jeden Fall auch hier wieder eine gute Faustregel, möglichst die Rotzutaten einzukaufen, selber herzustellen oder halt einen Bäcker des Vertrauens zu haben.
Ja, bei Brot hat sich die letzten Jahre noch relativ viel getan, weil man die letzten Jahre viel an den Enzymen geforscht hat im Brot. Und dann hat man halt geschaut, was macht es, wenn ich jetzt gewisse Enzyme aktiviere oder deaktiviere. Das heißt halt zum Beispiel, ich kann in kürzerer Zeit ein spezielles Aroma ausbilden oder ich kann zum Beispiel verhindern, dass ein schon gebackenes Brot Schimmel entwickelt. Mhm. Also man kann mittlerweile auch Brote backen, die halt sehr lange Zeit bei Raumtemperatur in der Plastiktüte gar nicht anfangen zu schimmeln.
Ja.
Wie gut das dann verdaulich ist, ist, denke ich, wieder ein anderes Thema. Aber ja, so. Das ist halt schon ein großes Thema, das sehr undurchsichtig ist. Also selbst wenn man sich lang damit beschäftigt, bleibt es halt trotzdem undurchsichtig. Und halt letzten Endes auch durch diese Prägung kann es halt auch sein, wenn man jetzt eine Blindverkostung macht, zum Beispiel jetzt macht einer ein Pesto nur mit Basilikum und Pinienkernen und frischem Olivenöl und einer macht ein Pesto mit Petersilie, Basilikumaroma, einem günstigeren Öl und zum Beispiel Cashewkernen. Mhm. Kostet das eine Produkt ein Vielfaches von dem anderen Produkt, aber die Akzeptanz wird wahrscheinlich auf das günstigere Produkt fallen, weil dieses Basilikumaroma halt einfach viel intensiver ist, als es halt jetzt das frische Pesto mit echtem Basilikum sein kann. Und auch die Pinienkerne sind um Vielfaches teurer, als es jetzt zum Beispiel Cashewnüsse sind.
Ja. Ich glaube, der Kilopreis bei Pinienkernen sind 30, 40 Euro teilweise. Ja, verständlich. Und
halt auch beim Basilikum, ne, ein Vielfaches, Olivenöl dasselbe. Hm. Ja, und es ist halt auch vor allem jetzt in Deutschland selber ist es halt ein Thema, dass die Leute im Verhältnis sehr wenig Geld von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Da möchte ich auch jetzt niemandem zu nahe treten. Also ich meine, wie soll ich sagen, jeder Mensch hat halt ein gewisses Einkommen zur Verfügung und das wendet er halt auf, wie er das halt für sinnvoll erachtet. Aber diese Entwicklung führt halt auch zum Beispiel dazu, dass wenn jetzt ein Hersteller Produkte für Deutschland, für Österreich und die Schweiz herstellt, dass halt in dem Produkt, das halt jetzt für den deutschen Markt hergestellt wird, halt auch, sagen wir mal, eher versucht wird, noch günstiger das Produkt herstellen zu können, weil man ja trotzdem eine gewisse Marge halten möchte. Und wenn jetzt halt zum Beispiel der Österreicher bereit ist, ein paar Cent mehr zu bezahlen für einen Brühwürfel oder für irgendein anderes Produkt, dann hat halt auch der Hersteller, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, die Rezeptur dahingehend zu verändern. Ja.
Das ist interessant. So ein Gedanke, auch Basilikum versus Basilikumöl, das ist ein intensiver, im Grunde ist es eine Verarsche von oben nach unten, dass die Hersteller oftmals die Verbraucher da versuchen zu verarschen, aber die Verbraucher auch ihren eigenen Körper verarschen, weil wenn man etwas denkt und bekommen und dann ist es aber was Chemisches oder was eben nicht so Gutes, am Ende verarscht man sich ja selber und gibt dem Körper nicht das, was er eigentlich möchte. Und das haben wir auch wieder beim Thema selber machen, möglichst viel. Dann sieht man, was in die Gleichung reingeht, man sieht, was rauskommt und der Körper bekommt dann auch genau das, was er erwartet. Und es ist wie mit Süßstoffe versus richtiger Zucker oder Honig. Wenn ich was süßen will und ich will das Süße haben, dann hat es wahrscheinlich noch mehr Vorteile. Entweder also hier einfach einen schönen Honig zu nehmen oder keine Ahnung, Zuckerrohrmelasse, als ein Süßstoff, wo der Körper denkt, oh, jetzt kommt was Süßes, bereite ich mich schon mal vor und dann kommt aber nichts Süßes, weil dann fangen die Probleme erst an, wenn der Körper auch da verarscht wird und dazu der Blutzucker durcheinander gewirbelt wird. Also die Verarsche geht auch so weit, dass wir uns selber verarschen. Und das sehe ich im Gesundheitsbereich so oft und auf so vielen Ebenen, dass die Leute schauen, dass sie das Gefühl bekommen, sich was Gutes zu tun, aber faktisch machen sie das nicht. Es geht da viel um Verarsche beziehungsweise Selbstfürsorge und Selbstliebe, die da verloren geht. Ja, wäre auch ein interessantes Thema mal. Ja.
Vielleicht auch noch ein Hinweis für die Praxis, also auch wenn man jetzt Lebensmittel oder halt generell Produkte einkauft. Also ich meine, wenn jetzt die erste Zutat Wasser oder Zucker ist, dann wäre ich skeptisch, ja. Also halt zum Beispiel, wenn ich jetzt da wo ich vorher gewohnt habe, gab es eine Schokoladenfabrik und die hat für diverse Hersteller auch im deutschsprachigen Raum halt Schokolade hergestellt und die hatten Fabrikladen. Und die haben wirklich ein paar Schokoladen, die wirklich super sind, die auch, sagen wir mal, deutlich über den Mindestanforderungen liegen, dass man das Produkt überhaupt Schokolade nennen darf. Aber wenn ich jetzt praktisch durch diesen Laden durchgegangen bin, wo vielleicht, sagen wir mal, 100, 150 verschiedene Sorten Schokolade gestanden waren, dann war bei den allerwenigsten Produkten war die Schokolade noch vor dem Zucker. Das heißt, in dem ganzen Laden, da bin ich regelmäßig hingegangen, um genau zwei Produkte zu kaufen. Mhm. Das war einmal halt eine Vollmilchschokolade mit Mandeln und einmal eine dunkle Schokolade mit Pistazien. Und das waren im Endeffekt die einzigen Schokoladen, wo der Kakao vor dem Zucker gestanden war. Und beim letzten Endes, wenn die erste Zutat Wasser ist, so gesehen ähnlich, ja. Also wenn, ja, da wird halt dann mit irgendeinem Farbstoff und mit irgendeinem Aroma wird dann halt der Geschmack erzeugt und mit irgendeinem Bindemittel wird das Mundgefühl erzeugt. Und so kann ich halt sehr günstige Produkte herstellen. Und wenn ich jetzt schon nur auf diese zwei Sachen achte, wenn ich einkaufen gehe, dann fallen auch schon mal sehr, sehr viele Lebensmittel weg. Also.
Ja, cool. Felix, ich würde gerne noch eine Stunde mit dir reden.
Ja.
Aber Essen ist fertig.
Ich wollte es gerade sagen.
Und ja, ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt. Ich verwehre mir viel Hintergrundinfos und viel, hoffentlich auch viel Bewusstwerdung erreicht. Wir verlinken auf jeden Fall auch deinen Beitrag und ich hoffe sehr, dass wir hier den einen oder anderen noch ein bisschen mehr die Augen öffnen konnten, was teilweise vor sich geht und vor allem, wie wir wieder mehr Bewusstsein und Achtsamkeit in unseren Ernährungsalltag bringen. Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du uns an deinem Wissensschatz was teilhaben lassen. Dankeschön.
Ja, danke für dein Interesse und für euer Interesse und schön, dass ich dabei sein durfte. Einen schönen Tag euch allen.
Gell? Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.